Hallo und herzlich willkommen zu Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa viel zu spät immer wieder denken, ah, die eine Reihe noch. Mein Name ist Marisa Nöldecke, ich bin fast 41 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und Gründerin und Inhaberin von Maschenfein, dem Online-Shop rund ums Stricken, mit einem super tollen, breiten Angebot an Wollpaketen, viel Wolle und wunderschönem Zubehör rund ums Stricken eben. Ohne unsere Partner und all die tollen Hersteller, deren Produkte wir über die Jahre in unser Sortiment aufgenommen haben, wäre Maschenfein natürlich nicht Maschenfein. Und ich freue mich sehr, euch heute Paul Pasquali, einen Maschenfein-Partner der ersten Stunde sozusagen, vorzustellen. Die Firma Pasquali ist sehr, sehr vielen von euch bekannt als Hersteller für hochwertigste Naturgarne. Und hier bei Maschenfein führen wir all die schönen Pasquali-Garne von Bayak, Cumbria, Solo über Nepal, Kaschmir 628, Alpaka Fino natürlich und wie sie alle heißen. All diese Garne und mehr findet ihr auch immer wieder in unseren Büchern und Anleitungen. Nachhaltige Luxusfasern sind Pasqualis absolute Spezialität. Dazu gehören innovative vegane Fasern wie Bambus, Mais oder auch Brennnessel, die wir zum Beispiel bei Nepal finden, aber auch höchst seltene Fasern vom Moschusochsen oder, und darüber sprechen wir auch, die Fasern von Vicunias, von denen es nur wenige hunderte Kilos im Jahr überhaupt gibt und bei Pasquali jährlich nur 5 Kilo. In unserem Gespräch erzählt Paul, wie er vor etwas mehr als 10 Jahren erstmals Schaffarmen in Argentinien besuchte und mit Koffer voll Wolle nach Deutschland kam. So fing das alles an. In dem Gespräch spürt man sehr, sehr deutlich Pauls Leidenschaft für Fasern und seine starke Motivation, kleinere Farmen und Bauern in wirtschaftlich weniger gut aufgestellten Ländern zu unterstützen. Wichtig ist ihm auch, wirklich den gesamten Produktionsprozess dahinter transparent zu begleiten und immer wieder dazu zu lernen. Auch das merken wir sehr deutlich in dem Gespräch. Ich habe unheimlich viel dazu gelernt. Zum Beispiel, was die neueste Bio-Zertifizierung von Pasqualis Kaschmir-Qualitäten mit der Ausbreitung der Wüste in der Mongolei zu tun hat, was mir überhaupt nicht bewusst war. Was genau es mit recyceltem Kaschmir-Garn auf sich hat und welcher Prozess hinter der Entwicklung des neuen Garns Balayage steckte, das Pasquali zusammen mit Melanie Berg, der Strickdesignerin, die ihr vielleicht auch kennt, entwickelt hat. Ich glaube, wir hätten noch mindestens eine Stunde lang weiterreden können. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paul.
Hallo.
Klappt, ich kann dich sehen.
Kannst du mich sehen?
Ja, ja, genau. Sehr gut. Ganz schön sonnig bei euch.
Ja, die ganze Zeit muss ich hier alle Gardinen zumachen. Das ist tatsächlich richtig, richtig warm auch.
Habt ihr auch Homeoffice oder wie habt ihr das?
Ja, ich bin aber alleine hier.
Du bist alleine, okay. Und im Lager habt ihr eine?
Nur im Lager, genau. Die Alex ist im Lager und die anderen Mädels haben Homeoffice. Die haben die Computer von hier mitgenommen.
Ja. Okay. Wir können eigentlich direkt gleich starten, quasi. Es nimmt nämlich gerne schon auf.
Also.
Ja, sehr gut. Genau. Ich hoffe, bei mir kommt jetzt auch niemand reingestürmt, aber ich habe die alle rausgeschmissen aus der Wohnung. Ich hoffe, das klappt jetzt.
Ja. Ich bin so ein bisschen
gestresst heute gewesen, weil ich glaube, so Homeschooling nach 2 Wochen echt anstrengend.
Es ist tatsächlich sehr viel. Ja, das ist sehr viel. Und jeden Tag so viele E-Mails von den Lehrern mit so vielen Hausaufgaben, da lernen wir mit gerade.
Ja, genau, ich auch. Ja, ich habe bei Instagram gefragt, meine Follower, wen ich in den Podcast einladen soll. Und da bist du ganz oft genannt worden.
Ja, das freut mich.
Und die haben dann auch so Fragen mir geschickt. Und das habe ich mir so ein bisschen zusammengestellt und so versucht, so ein bisschen roten Faden zu finden. Und habe gedacht, wir fangen eigentlich so ganz von vorne erstmal an, so dass du mal so ein bisschen erzählst, wer du überhaupt bist. Also ich meine, wir haben jetzt gerade schon gehört, du hast Kinder. Ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich, Mitte 30.
Ich bin 36.
6 Jahre, bist du jünger als ich, genau.
Okay, hätte ich nie gedacht.
Ja, und lebst in der Nähe von Köln.
Mhm.
Kommst aus Deutschland, aber bist in Argentinien aufgewachsen.
Ja, genau. Ich bin hier in Deutschland geboren, in Minden. Mhm. Und so, meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Argentinier. Und bin hier geboren und als ich 1 Jahr alt war, ist meine Familie nach Argentinien ausgewandert. Und dann bin ich hier, seit ich 19 bin.
Bist du wieder zurückgekommen? Und deine Eltern auch?
Nee, meine Eltern schon früher. Ich war einige Jahre erst allein und
Und dann, was hast du dann hier gemacht? Also hast du angefangen zu studieren?
Also ich, eigentlich wollte ich in Spanien studieren, aber so wie die Sachen sich ergeben haben, ich habe erstmal ein bisschen Deutsch gelernt und dann Leute kennengelernt. Ja, und dann wollte ich auch von Deutschland nicht mehr raus. Und ja, die Idee war, ich wollte erstmal Logistik studieren. Hat nicht geklappt. Musste ich mein Abitur erstmal nachholen, weil mein Abitur aus Argentinien nicht anerkannt wurde. Das heißt, zwei Jahre lang muss ich ja, so ein Abitur für Ausländer in Köln besuchen. Und ja, so wie die Sachen sich immer ergeben haben, Logistik habe ich doch nicht gemacht. Dann habe ich meine aktuelle Frau kennengelernt und sie ist auch schwanger geworden. Ich war 23. Also mit dem Studieren ging gar nicht mehr. Also sie hat zu Ende studiert, während sie schwanger war. Sie hat Modedesign studiert. Und ja, ich habe gearbeitet, einen Vollzeitjob hatte ich gehabt und Minijob.
Was hast du da gemacht? Was für ein Bereich?
So ein Bauunternehmen.
Okay, und ja. Noch nichts mit Wolle?
Überhaupt nicht, nein. Mhm. Und Minijob hatte ich als Babysitter.
Ah ja, schon mal geübt.
Schon mal geübt, ja. Und die Idee war, als ich, ich wollte auf jeden Fall was mit Argentinien machen. Und Business habe ich auch immer gemocht. Und weil meine Frau Modedesign studierte in der Zeit, dann dachte ich, wir könnten irgendwann was zusammen machen, dass wir vielleicht irgendwann eine Modekollektion rausbringen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns erstmal die Wolle dafür finden, oder die Garne dafür finden. Und so fing das langsam an.
Das heißt, ihr habt erstmal angefangen mit fertigen Strickstücken eigentlich, mit Ponchos und Schals und so, oder?
Ja, genau. Erstmal haben wir Ponchos entworfen und Ponchos hier nach Deutschland gebracht. Hat aber leider nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe nur ein Poncho verkauft in die ganze Zeit. Und da kam ich zuerst in Kontakt mit Wolle. Und das war Lama-Wolle und Schafwolle. Mehr als das kannte ich auch nicht. Und als ich dann diese Recherche gemacht habe, was gibt es überhaupt, dann ist dann meine Leidenschaft gestartet.
Also hast du dann auch vor Ort in Argentinien schon dir die Farmen angeguckt oder so, oder kam das dann später? Es kam wann der Zeit?
Nee, schon direkt am Anfang. Ich bin in Argentinien geflogen. Dann habe ich eine Schaffarm besucht und die auch da Wolle produziert haben, eine kleine Handspinnerei. Und da habe ich meine Koffer voll mit Wolle nach Deutschland gebracht. Da waren, ich glaube, 40 Kilo, 50 Kilo Wolle, die habe ich nach Deutschland mitgenommen. Und die habe ich das versucht, bei eBay zu verkaufen. Und ja, und das war schon ganz schwierig.
Aber es waren dann ungefärbt, oder?
Ja, ja, das war ungefähr.
Einfach nur, okay, also quasi
aber,
dann war
aber, deine, aber versponnen, versponnen
okay,
schon.
Okay, dann war deine ja. Zielgruppe, waren dann erstmal so Handfärberinnen, oder?
Nein, weil das waren so, ja, da war alles zwar in Naturfarben, aber ich wusste gar nicht, dass Handfärber gab. Auch die Poncho, die wir damals gemacht hatten, das waren nur in Naturfarben. Und das war schwierig zu verkaufen, weil damals, das war nicht normal in Argentinien, dass man Wolle in 50 Gramm Knäuel oder Strenge findet. Sondern ja, manchmal 200 Gramm schwer, manchmal 70 Gramm. Und ja, das war schon eine Herausforderung. Und ja, so hat es angefangen mit der Wolle, ganz langsam. Und dann habe ich meine erste, dann habe ich danach Alpaka-Wolle gebracht nach Deutschland. Mhm. Ja.
Wie kam es dazu? Also warum, du wolltest das Sortiment erweitern oder hast du...
Ja, ich fand es interessant, immer was so außergewöhnliche Sachen zu haben. Und damals in 2008, das war Alpaka-Wolle auch hier in Deutschland nicht so verbreitet. Mhm. Ja, und ich hatte auch meine Kontakte damals gehabt, da die Farm hatte ich damals noch nicht besucht. Diese Firma hatten auch Handelsvertreter auch hier in Deutschland. Dadurch bin ich auch an der Alpaka gekommen. Ja, erstmal war nur unser Keller zu Hause, viel 3 Meter mal 5 oder sowas. Und
immer noch eBay.
Ja, und das war, wie gesagt, immer Vollzeitjob plus Minijob plus die Wolle. Gleichzeitig habe ich auch da Panama-Hüte aus Ecuador verkauft. Okay. Ja, das war auch dabei. Und als ich schon wusste, dass ich damit richtig weitermachen möchte, ja, und zwar nicht so eine, mit, wollte keine Modekollektion mehr machen, sondern ich wollte Handstrickgarne verkaufen, nur. Ne? Unser erstes Ziel war erstmal nur eine Modekollektion, aber ich war fasziniert einfach von dieser riesigen Auswahl von Tierfaser, die es gibt. Und ich wollte auch in Argentinien auch die kleinen Farmen helfen. Mhm. Und da konnte er super gut kombinieren mit dem Ganzen. Und dann habe ich als ich 27 war, dann habe ich angefangen, Textiltechnologie zu studieren. Mhm. So dass ich dann lernen konnte, wie man die Garne richtig produziert und wie man färbt, wie man ökologisch produziert. Und ja, das habe ich alles da gelernt, auch mit Erfahrung.
Mhm. Wo hast du das studiert?
In München-Gladbach.
Ah, okay.
An der Fachhochschule, ja. Mhm. Ja, da hat auch meine Frau studiert, Modedesign.
Mhm. Okay, und war bei den Garnen, die du jetzt dann da am Anfang schon verkauft hast, war da eins dabei, was heute noch dabei ist?
Muss überlegen. Nein.
Also hast du mit Merino angefangen, dann über Alpaka, dann erstmal studiert und das nochmal so richtig aufgezogen.
Ja, genau. Also es gibt klar, wir haben immer noch Alpaka-Wolle 100%, aber ich habe bemerkt, dass damals die Qualität nicht so gut war. Und ich hatte damals wenig Ahnung und ich dachte, es ist super und es riecht nach Natur und wie schön das ist und alles Handarbeit, das fand ich ganz so klasse. Aber jetzt, dass ich weiß, was Qualität heißt, es ist mehr als das. Und jetzt, ja, von der normalen Alpaka-Wolle, die wir hatten, wir haben mittlerweile nur Baby-Alpaka-Qualitäten oder Royal. Und von der Merino-Wolle damals, das war Schuhwolle, keine Merino, ja, so normale Schuhwolle. Und mittlerweile haben wir Merino und super fein auch im Sortiment. Also hat sich immer alles verbessert.
Das heißt, man könnte schon sagen, dass du eine Nische entdeckt hast, eigentlich mit dieser Naturwolle hier in Deutschland, die du dann ausgebaut hast, also die du eigentlich besetzt hast auch.
Ja, oder? Damals, da waren wir auch, solange ich weiß, auch die Einzige, die nur ein Natursortiment hatte. Ja, mhm. Da sind wir auch die Erste, die auch Jagdwolle auch in Deutschland für Handstricker verkauft haben. Danach kamen auch andere Firmen, aber so viel ich weiß, da waren wir auch die Erste, das, was ich auch im Internet sehen konnte. Und und das war so eine Nische und da war 2008, 2009, da war diese Wirtschaftskrise in Deutschland. Da haben viele Leute gestrickt und dann haben sich viele auch in Kaschmir interessiert. Und die Preise waren ein bisschen anders als jetzt. Und, die Preise sind auch gestiegen in dem Jahr. Aber da habe ich gesehen, dass es tatsächlich einen großen Markt gibt, die hochwertige Strickgarne schätzen.
Ja. Und wie bist, also jetzt, wo du schon das ansprichst, hochwertige Strickgarne, weil du hast ja noch sehr besondere Fasern im Sortiment, Moschus, Ochse und Vicuña. Wie kam es dazu?
Ja, wie gesagt, immer was Besseres zu haben. Und Vicuña kannte ich schon vom Namen her, weil es auch in Argentinien gibt. Und das auch wie Guanaco. Leider haben wir keine Guanaco im Sortiment. Das ist mein Ziel. Ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Und ich mag gerne Herausforderungen. Wenn ich weiß, dass, wenn jemand mir sagt, das geht nicht, du kannst keine Vicuña verkaufen, das kann man überhaupt nicht verspielen, das kann man gar nicht nach Deutschland bringen, es geht gar nicht, dann noch mehr Lust habe ich, das zu machen. Und da habe ich 5 Jahre lang investiert und die Vicuña auch nach Europa bringen zu dürfen. Und am Anfang waren auch nur 2 Kilo im Jahr, die ich auch bekommen habe, weil die peruanische Spinnerei hat das nur produziert für so ganz, so ganz, ganz fein, nur für die peruanische Textilproduktion, aber nicht für Handstrickgarne. Und dann haben die für mich 2 Kilo versponnen. Dann haben wir die ganze Papierkram gemacht, weil wir müssen aus Peru erstmal das zertifizieren lassen, dass auch legal gewonnen ist, dass das vom Staat auch nochmal reguliert wurde. So ein CITES-Zertifikat heißt das. Und dann mussten wir hier in Deutschland auch beim Bundesamt für Naturschutz das alles nochmal anmelden. Deswegen hat Vicuña auch seinen Preis. Es ist auch nicht einfach, das Ganze.
Ja.
Und
kannst du mal sagen, ich hab irgendwo gelesen, es gibt so und so viele Tonnen im Jahr und wie viel du da verkaufen darfst überhaupt? Also es gibt auch irgendwie so eine Regel, dass
ja, es gibt, oder? So, es gibt jetzt, ich habe in den Kopf nicht, wie viel das ist. Tonnen sind das nicht. Das sind gar nicht. Das sind ein paar hunderte Kilo, wenn überhaupt, als Faser. Ah, okay. Auch nicht als Garn, ja, da wird okay. Da oft gemischt. Und wir dürften nur 2 Kilo, weil wir brauchten eine Erlaubnis von Peru, um das aus dem Land rauszubekommen. Und da haben wir nur eine Genehmigung okay. für 2 Kilo erhalten. Mittlerweile okay. haben wir bis 5 Kilo hier gebracht und ist ein bisschen locker geworden jetzt als...
Pro Jahr?
Pro Jahr. So, bei Moschusochsen weiß ich, das sind ungefähr 300 Kilo, die produziert werden. Meistens ist auch mit anderen Fasern gemischt. So 100% gibt es kaum Unternehmen, die sowas machen. Und unsere Moschusochsen kommen aus Alaska. Das sind die Inuiten, die Faser vom Boden sammeln. Ja, weil die Tiere leben wild. Und ja, so im Frühling dann fällt diese Unterwolle und bleibt so in den ganzen Pflanzen. Und dann die Inuiten sammeln die Faser und wird dann weiter in Kanada versponnen.
Und was sind das so für Leute, die daraus was stricken? Also was sind das für Kundinnen, Kunden und Kundinnen?
Ja, ich glaube, dass ich kenne die persönlich leider nicht.
Kennst du nicht persönlich? Hätte ich jetzt fast gedacht, bei so wenig Garn.
Ich kenne die Kunden sehr selten, einige hat. Schon. Ich kenne schon einige Kunden.
Ja.
Wir haben manchmal Kunden, die sind 70, 80 Jahre alt und die sagen, ich habe mein ganzes Leben gestrickt und ich möchte irgendwann, ich wollte immer was ganz Besonderes stricken. Und dann holen sich ein Strang, 2 Stränge Moschusochsen für eine Mütze und die sind auch ganz glücklich. Das ist sowas.
Was kostet dann
Strang? Um die 80 Euro. 22.
Ja, okay. Und von der Vicuña-Wolle?
225 Euro, ein Knäuel.
Wie viel Gramm sind das?
25 Gramm.
25. Ja.
Und es gibt, es kam auch einmal eine Kunde zu uns, direkt hier in der Firma. Und das war ein Bauer aus der Gegend, hier aus der Gegend von Köln. Und der hatte für seine Frau, ich glaube, 15 bis 20 Knäuel gekauft. Da kann man schon reden, Vicuña.
Vicuña.
Und, ich habe auch extra nochmal gefragt, aber wissen Sie, wie viel das kostet? Ja, ich weiß. Ich möchte 20 oder 15, weiß ich nicht mehr, wie viele Knäuel waren. Ja, okay. Dann wirst du die Frau freuen. Ich sagte, ja, warum nicht? Ich liebe Autos, deswegen fahre ich ein Porsche. Meine Frau liebt Stricken. Warum darf sie sich jetzt nicht was aus Vicuña stricken? Diese Wertschätzung auch an Textilien zu haben. Es muss nicht immer nur Auto sein oder Urlaub und das ist ein Genuss. Und wir haben ja Kunden, die Moschusochsen kaufen oder Vicuña für Pullovermenge. Ja, da liegt da der Preis um die 3.000 bis 5.000 Euro für einen Pullover. Und es gibt genug. Also die meisten Kunden sind in Deutschland, Schweiz, Luxemburg und Russland. Und mittlerweile auch USA, aber das ist sehr schwierig, weil wir müssen, so bei der Vicuña zum Beispiel, müssen wir nochmal alles zertifizieren lassen, sodass die EU verlässt. Und da muss der Kunde in USA das auch alles nochmal zertifizieren lassen. So, mit der Schweiz machen wir das auch. Das geht etwas einfacher, auch wegen der Sprache und so weiter. Aber ja, deswegen. Aber sowieso, wir haben auch nicht sehr viel Garn da. Das ist von unserer.
Ja, eben, das ist dann. Viele Pullis kommen da nicht bei raus. Und sag mal, jetzt hatten wir das Merino und Alpaka, Kaschmir, Moschusochse, Vicuña. Was habt ihr denn sonst noch? Also, Yak hast du gesagt.
Wir haben Yak-Wolle, wir haben Kamelwolle.
Genau, von den tierischen Fasern. Ne?
Genau, wir haben Maulbeerseide. Dann, ich überlege gerade, was wir noch haben. Wir haben tatsächlich viel mittlerweile. Genau, die Merino gibt es in verschiedenen Feinheiten, wie gesagt. Mhm. Alpaka auch, verschiedene Qualitäten von Alpaka. Wir haben viele Blends, so viele Mischungen auch von Faser. Und schon einige vegane Garne sind aus pflanzlichen Rohstoffen. Und das ist ein Riesenmarkt gerade.
Da wollte ich auch drauf kommen, weil da seid ihr ja auch mittlerweile sehr bekannt für das vegane Angebot, sage ich jetzt mal. Wie kam das denn dann dazu und seit wann führst du vegane Garne?
Gut, meine Baumwolle hatte ich schon seit Jahren, aber jetzt, klar, Baumwolle hat auch jeder. Und es war auch für mich eine Herausforderung, dass man einen Garn hat, die vegan ist, aber das keine synthetisch drin ist, aber gleichzeitig wie Wolle sich anfühlt. Ja. Und das war zum Beispiel Suave.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht unbedingt an vegane Kunden gedacht. Ich dachte eher an Wollallergiker.
Ja, das ist wahrscheinlich auch die größere Menge der Leute, oder? Die Wolle nicht vertragen, als dass es jetzt wirklich Leute sind, die extrem vegan leben sozusagen und auch keine tierischen Fasern verstricken wollen. Es sind häufig eher Leute, die wirklich tierische Fasern gar nicht vertragen können auf der Haut.
Ja, genau. Ich glaube auch. Das sind die, auch wenn man auch für kleine Babys was strickt.
Ja.
Oft weiß man nicht genau, ob man Merino nehmen sollte. Vielleicht hat er eine Wollallergie und man möchte ja auch nicht riskieren. Und dann nehmen die auch, viele Kunden nehmen auch so einen Garn wie Suave oder Nepal. Ja. Mais ist auch ein gutes Garn oder die Cumbria ist ein viskose Garn aus Bambus mit Pima-Baumwolle. Die hast du auch schon verstrickt. Ist sehr weich und Drosten frei von Tierhaaren. Ja.
Ja.
Und ja, und ich glaube schon, dass dieser Markt wächst und das ist nicht unbedingt, wie gesagt, wichtig für Veganer, sondern für viele, die auch was Besonderes wollen, weil das sind tatsächlich, wir haben keine normale vegane Garne, wir haben jetzt keine reine normale Baumwolle, sondern Suave ist zwar aus 100% Bio-Baumwolle, er fühlt sich aber gar nicht so an und das ist ein ganz besonderes Garn, ja.
Und mittlerweile, das habe ich jetzt in deiner letzten Mail, Newsletter oder was das war, gelesen, ist ja auch GOTS zertifiziert, das Suave, ne?
Ja, es ist, genau, Die Faser, die wir verwenden und die Produktion ist GOTS. Wir sind aber nicht GOTS zertifiziert.
Da wollte ich auch gleich noch drauf kommen. Vielleicht, aber können wir eigentlich auch vielleicht jetzt direkt einschieben, dieses ganze Thema mit den Zertifizierungen. Also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen mit dem. Und jetzt sagst du es ja auch gerade, das ist GOTS zertifiziert, wir sind es aber nicht. Was bedeutet das genau? Also worauf müssen die Kunden achten? Was heißt es, das eine ist GOTS zertifiziert oder auch nicht? Also was genau meinst du damit?
Ja, okay, es gibt auch viele Zertifikate in diesem Bereich. Ich glaube auch, dass die glaubwürdigste Zertifikat ist GOTS, ja, für Textilien. Trotzdem, unsere Philosophie ging in eine andere Richtung. Und zwar, es ging nicht darum, wir haben einen Garn, der zertifiziert ist, unbedingt, sondern wir wollten Transparenz zeigen. Auf unserer Webseite oder auf den Etiketten steht auch schon viele Daten dort. Woher kommt das Garn? Woher kommen die Fasern? Wo wird gefärbt? Ich selber besuche auch die Farben. Alle Fabriken kenne ich auch persönlich. Ich kenne auch die Mitarbeiter. Dann, ich weiß ganz genau, wo was produziert wird. Hinter einem Zertifikat, so wie ein GOTS zum Beispiel, man weiß auch nicht ganz genau, was da gibt. Ja. Und viele Kunden kaufen ein Produkt nur, weil es GOTS ist. Und sie machen sich keine Gedanken, was stricke ich gerade, was für ein Garn ist das. Und für mich war auch ganz wichtig, dass wir nicht den Kunden das beibringen, kauf das Garn, weil es GOTS ist, sondern kauf das Garn, weil du genau weißt, was du gerade kaufst. Weil wir haben zum Beispiel Garne aus Viskose. Die Viskose-Garne gehören zu der Familie der Chemiefaser. Ja. Mhm. Und wir sind auch nicht dagegen, dass es so eine Chemiefaser ist. Und eine kurze Erklärung damit, wegen Viskose. Es gibt, Viskose hat seine Vor- und Nachteile in der Produktion zum Beispiel. Das heißt, die Viskose aus Bambus, allgemeine Viskose, verbraucht viel Wasser in der Produktion. Gleichzeitig der Rohstoff Bambus in unserem Fall. wächst sehr schnell und da braucht wenig Wasser. Baumwolle entgegen braucht weniger Wasser in der Produktion, dafür eine Menge Wasser in der, ja, in seinem Wachstum, oder wie nennt man das, in der Plantage.
Ja.
Das sind ungefähr 10.000 Liter Wasser pro Kilogramm Baumwolle. Und Bio-Baumwolle braucht sogar ein bisschen mehr. So, es ist, und das war für mich war es ganz wichtig, dass man das erklärt und dann der Kunde am Ende selber entscheiden soll.
Ja.
Bin ich einverstanden, das zu kaufen oder nicht? Und wenn ich nur sagen würde, das ist gut, dann ich habe den Eindruck, dass man sich nicht weiter hinterfragt, was gibt da hinten. Und wir sind aber auch nicht Gott zertifiziert, weil auch Geld kostet.
Ja.
Das ist auch ein Grund und es kostet eine Menge Geld. Und Gott selber bekommt von diesem Geld nicht viel. Es ist ganz wenig, was Gott selber bekommt, sondern es sind die ganzen Zertifikatoren, wie nennt man die auf Deutsch? Ja, die externen Unternehmen, die uns zertifizieren würden.
Okay.
Die kosten mehrere tausend Euro, die man pro Jahr zahlen muss.
Mhm.
Und das Einzige, was in unserem Fall jetzt kontrollieren würden, ist, ob unsere Mitarbeiter genug verdienen und ob die Gott zertifizierte Wolle getrennt im Lager zu den anderen Qualitäten ist. Und ich finde, braucht man auch gar nicht zu kontrollieren.
Nee, verstehe. Also dann ist der Punkt, den du am Anfang gesagt hast, ihr setzt eigentlich auf Transparenz und ihr versucht das so, den Kunden auch zu transportieren und zu informieren. Und das sollte eigentlich mehr wert sein, als einfach nur ein paar Buchstaben, die quasi vorne draufstehen.
Ja, ja. Trotzdem finde ich ganz gut, dass es solche Zertifikate gibt.
Ja.
Weil für größere Firmen, die das nicht jetzt nachvollziehen können, woher kommt was? Also wir sind jetzt hier nur 5 Personen.
Ja.
Ich weiß alles, woher jede Faser kommt. Ich verfolge die komplette Produktion. Große Firmen können das eventuell nicht machen und die müssen sich verlassen, dass so ein Zertifikat wie Gott gibt, der sagt, okay, die sind glaubwürdig, die brauchen wir.
Ja.
Deswegen, ich bin nicht dagegen. Ich sage nur, wir folgen andere Philosophien.
Ihr braucht es an der Stelle nicht. Ja. Ne? Und da wir jetzt gerade bei den Zertifizierungen sind, die Kaschmir-Qualitäten sind jetzt ja auch biozertifiziert, habe ich gelesen.
Ab Juli, ja.
Ab Juli. Und du hast beschrieben in deiner Mail auch, warum, also da war so diese Frage, warum nicht auf öko-recycelte Garne umsteigen? Und das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt, habe gedacht, vielleicht willst du das auch nochmal erklären.
Ja, also wir haben Kaschmir schon seit sehr vielen Jahren. Ja, und wir haben auch immer geachtet, woher das kommt. Und auch die Tierhaltung war hervorragend und die ganzen Leute, die in der Produktion verwickelt sind, die bekommen auch gerechte Löhne. Aber es gab einen Punkt, der nicht berücksichtigt wurde, der mir auch nicht bewusst war. Und das war die Ausbreitung der Wüste in der Inneren Mongolei. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Erstmal, bevor ich das mit der Recycle erkläre, da will ich erstmal dir das sagen, warum, was ist Bio?
Ja.
Warum ist es Bio jetzt und nicht vorher? Ne?
Ja.
Und das passiert, weil die Ziegen zerstören den Boden, die ziehen die ganze Gras mit den Wurzeln raus, die haben sehr harte Hufe, heißt das?
Ja.
Mhm. Ja. Sehr harte Hufe, die auch den Boden kaputt machen. Und weil oft die Ziegen bei den Nomaden leben, wenn kein Gras mehr gibt, die gehen die Nomaden weiter mit den Ziegen und so entstehen riesige Wüste und das ist ein großes Problem dort.
Mhm.
Und jetzt beziehen wir die Faser aus Farmen. Auf diese Farmen arbeiten mittlerweile die früher auch Nomaden waren.
Mhm.
Und da wird immer neu verpflanzt.
Mhm.
Ja. Die, und die leben auch, die haben um die, da sind 1000 Tiere pro 10 Hektar. Und da wird immer, wenn die alles weggefressen haben, da werden zu den anderen Gebiet gebracht, da wird dann neu gepflanzt und so weiter. Sodass diese Wüste auch nicht ausbreitet. Ja, das war jetzt erstmal der Unterschied, warum ist es Bio jetzt und vorher nicht? Mhm. Also jetzt, das ist geklärt. Und,
aber das heißt, warum seid ihr da jetzt dann quasi erst umgestiegen?
Mir war das nicht bewusst.
Ah, okay.
Dass die Wüste sich deswegen ausbreiten.
Ja.
Und dann habe ich da vor 2 Jahren erfahren, nur es dauert so ein Prozess, man muss erstmal die Lieferanten finden. Es wird weiterhin in Italien produzieren, dieselbe Spinnerei, die bis jetzt produziert hat. Es ist nur, die bekommen andere Faser von uns.
Ja.
Ja. Und das ist von dieser Bioqualität. Und es wäre schön gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte, aber das ist ein großes Problem. Und wir können, es wird auch das Ganze teurer werden, deswegen. Ja. Das sind auch andere Preise, aber wir können auch nicht wegschauen.
Wann kommt das, also wann, ab wann haben wir, diese biozertifizierten Kaschmirgarne?
Ab Juli. Mhm. Ab Juli kommen alle 3 Qualitäten, Kaschmir Lace, Kaschmir 26 und Kaschmir Worsted. Mhm. Alle 3 Qualitäten werden in neue 25 Farben geliefert. Mhm. Das heißt, ja, da kannst du auch ganz schön kombinieren, weil alle die gleiche Farbe haben. Und die ist biozertifiziert und auch Atlantis. Atlantis ist die Kaschmir mit Mauderseide. Mhm. Ab nächste Woche wird das Garn lieferbar sein, aber nicht Organik. Erstmal mit die neue Farbpalette, mit 6 neue Farben. Mhm. Und ab Juli wird auch Atlantis Bio sein. Und zu deiner Frage, warum nicht recycelte Kaschmir? Mhm. Und ist Folgendes, dass ich finde, diese recyceltes Kaschmir, es ist eine Marketingstrategie der Unternehmen. Und zu diesen ökologischen Kunden zu kommen. Aber wenn man genau zeigt, was dahinter steckt, dann ist für meine Einsicht nicht mehr ökologisch. Weil, was ist erstmal recycelte Kaschmir ist eigentlich die Abfälle von der Kaschmirproduktion. Mhm. Die Kaschmirfaser sehr kurz sind und nicht für Garne geeignet ist. Früher wurde diese recycelte Kaschmir auch nicht weggeschmissen. Es wurde für was anderes benutzt. Zum Filzen, es wurde als Füllungsmaterial benutzt, für andere Sachen. Und man hat oft einen Spruch gehört, wo man sagte, ja, in irgendwelche Modehaus kostet eine Kaschmir-Pullover 50 Euro. Man hat gesagt, das ist bestimmt kein Kaschmir drin. Ja, es ist Kaschmir, aber das ist das recycelte Kaschmir.
Ah, okay. Ja,
das ist es. Es ist sehr günstig zu kaufen, diese Faser.
Ja.
Ja. Die Produktion in der Regel wird mit einem kleinen Anteil von der normalen Kaschmir gemischt, sodass die Faser besser zusammenhaften. Aber das Garn langfristig gesehen fusselt eher mehr als die gute Kaschmir, sage ich mal, und geht auch schneller kaputt.
Also das Pilling, meinst du, ne? Das, was man
genau,
bei nicht
genau.
so hochwertigen Kaschmir, gekauften Kaschmir-Pullovern dann öfter mal hat.
Ja, ja.
Ah, okay.
Und bei recycelte Kaschmir-Faser, man weiß gar nicht, was vorher, woher kommen genau die Faser. Das heißt, es gibt so eine Börse dafür und es gibt so Händler, die suchen diese Abfälle von verschiedenen Spinnereien. Mhm. Oft sind schon auch gefärbt. Und dann wird alle zusammen gesammelt in alle verschiedenen Farben, alle verschiedene Länge, welche aus China, welche aus Mongolei, je nachdem. Und dann wird alles nochmal gebleicht.
Okay.
Und dann verarbeitet. Also man weiß gar nicht, was dahinter passiert. Ja. Ich will nicht sagen, dass alle Organik, weil die wird auch so genannt, Organic Kaschmir, der Fall sind. Das weiß ich nicht und ich will auch nicht sagen, dass so ist. Aber in Gespräch mit auch meinen Lieferanten in Italien, es gibt so einer, die ich kenne, die für eine Firma das produzieren muss, weil diese Firma auch günstigere Preise verlangt und er kann sich das nicht leisten, mit normale Kaschmir zu produzieren. Mhm. Und er hat auch mir gesagt, es tut mir so leid, dass ich sowas produzieren muss, aber das wird jetzt verlangt und die selber wissen gar nicht, woher alles kommt.
Ja. Okay.
Ja. Deswegen, meine, es ist okay, wenn die Leute auch sowas kaufen. Ich will auch nicht jetzt dagegen so sagen. Es ist nur wichtig, dass man es weiß.
Ja, ja.
Es ist auch günstiger als unser. Ja. Ja, deswegen, unsere Kaschemir wird ab Juli so um die 19 Euro kosten, 20 Euro, weil es so bio ist. Dann wird auch die andere ökologische Kaschemir, so recycelte Kaschemir geben, die günstiger ist. Man soll wissen, warum günstiger ist.
Ja, ja. Ja, ist gut. Das ist super spannend. Also das war mir so jetzt auch noch nicht bewusst. Also
ja.
Okay, zum Thema Garne. Sonst habe ich noch, oder wollte ich dich fragen, das neueste Garn, was ihr im Shop habt, ist ja die Balayage mit der Melanie Berg zusammen. Und da würde mich mal interessieren, oder bestimmt auch die Follower und Zuhörerinnen, wie dieser Entstehungsprozess jetzt an Beispiel von Balayage von einem neuen Garn ist. Also steht da am Anfang die Frage, wir wollen die und die Faser miteinander mischen oder wir brauchen eine bestimmte Maschenprobe oder was steht da am Anfang, welche Frage?
Ja, so, erstmal war, so, ich kenne Melanie Berg durch einen Workshop, die sie hier gemacht hat, nach dir.
Hm?
Du hast, glaube ich, das war, ne, dein Workshop war auch unser erster Workshop hier. Danach kam die Melanie. Und ich habe sie kennengelernt und immer, ich fand sie toll. Ne? Sie ist sehr bodenständig, ganz nett und sie wohnt hier in Bonn, ganz in der Nähe. Und da waren wir immer in Kontakt. Wir haben uns ein paar Mal gesehen in irgendwelche Messe in den USA oder hier in Deutschland und immer ein bisschen mehr. Und dann erstmal dachte ich, eigentlich sollen wir was zusammentun. Ne? Weil tatsächlich da mit dir zu arbeiten ist auch sehr angenehm. Und dann habe ich sie auch gefragt, also Melanie, was sagst du, wenn wir zusammen einen Garn machen? Ich lass uns mal zusammensitzen und sie hat sofort ja gesagt. Das hat sie nicht lange überlegt. Da habe ich gesagt, ja klar, wann? Und wir haben uns zusammen getroffen. Dann hatte ich meine ganze Sammlung an Faser, die ich hier im Büro habe, verschiedene Garn-Tests, die ich auch vor Jahren gesammelt habe und sage, ja, was wollen wir machen? Und dann, klar, sie entwirft fast nur Tücher. Und dann dachte ich mir, das soll auch erstmal ein Garn sein, durch die Lauflänge, die für Tücher auch super geeignet ist, aber auch für alle anderes. Ja. So, und dann kam die Frage erstmal, welche Lauflänge wir wollen. Und da kamen wir auf die 350 Meter auf 100 Gramm. Das war erstmal so das Erste, was man überlegt hat. Dann, klar, Melanie hat auch gesagt von Anfang an, wenn wir was machen, es muss ökologisch sein. Ja, von den ganzen Aspekten, da möchte sie auch jetzt nicht irgendwie was machen, dass es nur jetzt für Profite gemacht wird, sondern es muss was Sinnvolles sein. Und es war klar, das ist auch unsere Philosophie. Und sie mag sehr gerne Alpaka. Ja, das ist, glaube ich, eine ihrer Lieblingsfaser auch. Ja, und dann haben wir so überlegt, ja, welche Faser wir kombinieren können. Konnte auch 100% sein, aber 100% gibt es schon bestimmt in dieser Lauflänge überall. Ja. Und auf jeden Fall waren wir sicher, dass wir Alpaka haben wollten. Ja. Und was womit noch kombiniert werden sollte, da wussten wir nicht. Da haben wir schon direkt übersprungen und direkt überlegt, ja, wie soll die Farbpalette aussehen.
Okay.
Die Farbpalette hast du selber kreiert.
Mhm.
Ja. Wir haben nur gesagt, ja, super gemacht, mehr nicht. Aber sie wollte, dass durch die Färbung das Garn leicht meliert aussieht.
Mhm.
Aber nicht so, so wie handgefärbt, eher so unregelmäßig.
Mhm.
Und weil sie das auch so wollte, dann haben wir gesagt, okay, dann, ich weiß, was wir machen können. Wir können die Alpaka mit Merino mischen. Erstmal Merino, weil die Faser von Merino sind auch ein bisschen länger und da würde das gerne ein bisschen mehr Stabilität haben in sich. Es wird nicht so stark, es ist dann nicht so flauschig wie Alpaka,
yeah.
Ja, dadurch. Da wollten wir auch nicht, dass es so extrem flauschig ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die Merino-Wolle. Dafür nehmen wir graue Alpaka.
Mhm.
Und wenn wir beide Faser zusammenmischen, und zwar unregelmäßig, da kriegen wir so eine graumelierte Farbe. Das ist die Farbnummer 617 auf unsere Palette. Das ist ungefärbt. Mhm. Und ja, wir haben dann auf diese Rohmaterial gefärbt und deswegen hat die Farbpalette diese leichte Melierung, die auch sehr schön wirkt.
Weil die Fasern die Farbe unterschiedlich aufnehmen.
Ja, ja, nicht unterschiedlich auf. Ja, gut, ja, die nehmen das gleich auf, nur weil es die Alpaka schon grau ist.
Andere Grundfarbe, genau.
Ja. Genau, und dann wird er etwas dunkler und Merino wird etwas heller und leuchtender. Ja. Wenn man Alpaka färbt, ist sehr matt in der Regel. Mhm. Mit Merino kriegt man sehr schöne glänzende Farben auch. Das ist auch diese Kombination ganz schön. Dann haben wir verschiedene Muster erstmal bekommen aus Peru.
Ja, da gibt es ja ein YouTube-Video von dir, ne? Wo du die Packung, ja, das genau. Paket aufmachst mit den verschiedenen Zwirnungen. Ja, habe ich gesehen.
Ja, oh mein Gott. So, ja, erstmal hatten wir die verschiedene Zusammensetzung. Erstmal so mit 20% Merino, mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen weniger. Das war auch die Alpaka, nicht, dass nur graue Alpaka sind, sondern mehr weiße Alpaka und weniger graue Alpaka und so verschiedene Färbungen.
Wahnsinn.
Ja. Dann haben wir mit Melanie entschieden, auf welche Farbe, also auf welche Grundfarbe färben möchten. Mhm. Und erst wenn das entschieden wurde, da kam das Thema, wie soll die Zwirnung sein? Ja. Zwar, wir wollten 350 Meter haben, ja, aber trotzdem, wenn wir schon dabei sind, dann sagen wir, okay, dann wie wäre es, wenn es eine Decay-Stärke wäre statt Sportqualität? Mhm. Und dann haben wir auch verschiedene Zwirnungen bekommen und die zwei Fäden, die hat uns am meisten gefallen, das was jetzt auch Balayage ist. Wir fanden es ganz schön so, ja, das sah so aus, als wäre irgendwie wie handgesponnen. Das sind so eine sehr schöne Zwirnung. Ja, und da war nicht nur da, sondern dann nochmal, wie groß soll der Knäuel sein? Da haben wir gedacht, warum die 35 Gramm Knäuel? Warum muss immer 50 sein? Wenn es 35 Gramm wäre, dann hätte man bei einem Tuch vielleicht weniger Reste.
Okay.
Ja, und das, da kamen so viele Überlegungen. Wir haben uns für 50 Gramm entschieden, ja, weil tatsächlich nicht nur für Tücher sein sollte.
Genau, was so ein bisschen der Standard ist, ne, ja.
Ja. Ja, und es ist auch für die Kundin auch einfacher zu verstehen, wenn es 50 Gramm Knäuel sind oder 25, aber wenn 35 Knäuel kommen, dann muss man schon einen Taschenrechner nehmen.
Ja, ja, genau.
Ja. Ja, ja. Und ja, so ist es entstanden.
Ja, ist wirklich spannend.
Ja, ja, es ist ein super schönes Produkt gekommen. Wir hätten letzte Woche auf der H&H die handgefärbte Balayage vorgestellt. Ja, leider könnten wir es nicht, ja. Bei dir geht es gerade per Post.
Sehr gut, freue ich mich drauf. Noch nicht da.
Flyer mit den Farben. Ja. Diese Farbkonzept, die Melanie sich ausgesucht war, sehr interessant. Das sind 5 verschiedene Familienfarben. Mhm. So richtig gesagt?
Ja? Farbfamilien, ja.
Ja, Farbfamilien, andersrum. Das sind 5 verschiedene Farbfamilien. Und wenn du eine Familie mit anderer Familie kombinierst, passt immer. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du nimmst von einer Familie 3 Farben und du kombinierst mit einer Farbe von anderer Familie, dann hast du immer diese extra Farbe als Akzentfarbe und sieht immer gut aus. Sie hat das auch lange überlegt, wie das so passen sollte. Mhm. Und jetzt dazu ist diese handgefärbte Balayage, das ist pro Familie ein passender Strang.
Ah, okay.
Und das lassen wir hier färben in Deutschland bei Buntwurm. Ja. Sie ist gerade bestimmt beschäftigt und sie färbt immer noch. Und ich hoffe, dass bald auch im Handel ist. Hoffe auch bei dir im Shop.
Ja, na klar.
Und das ist erstmal, wird nicht sehr viel geben auf Lager. Aufgrund der Corona-Krise gerade kriegen wir kein Grundmaterial aus Peru mehr. Mhm. Ne, auch in Peru wurde alles geschlossen. Deswegen, da wird so, ja, erstmal ungefähr 10 Kilo pro Farbe herauskommen. Also wer schnell ist, bekommt das auch schnell. Mhm. Und dann die nächste muss dann vielleicht 2 Monate warten, bis wieder Material da ist.
Also weil du die Corona-Krise jetzt gerade ansprichst, das betrifft ja auch die ganzen italienischen Spinnereien und so, ne? Das heißt, betrifft im Grunde alle Garne dann.
Ja,
vielleicht auch Engpässe entstehen werden, ne?
Wir haben gestern unsere letzte Kaschmir-Lieferung bekommen, bevor alles zugemacht wurde.
Ja.
Ja. Und ja, wir produzieren viele Garne in Italien. Und deswegen, einige Farben sind ausverkauft. Das betrifft gerade auch das ganze Fira. Ich weiß, du wartest auch auf die Farbe Weiß. Auch Sandra macht gerade was damit. Es erspittet sich jetzt nochmal dadurch, dass es alles zugemacht wurde. Aber gut, es muss es sein. Ich meine, keiner beschwert sich. Es ist verständlich, was gemacht wird, sodass auch nicht sich weiter ausbreitet.
Ja. Gibt es sonst noch was, was ihr auf der H&H vorgestellt hättet, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Also die Zertifizierungen waren ja ein großes Thema jetzt, ne?
Ja, genau. Wir wollten für dieses Jahr kein neues Produkt rausbringen. Wir wollten nur die Produkte, die wir haben, upgraden. Ja, auf Deutsch auch, okay.
Also meinst du?
Ja, so besser machen.
Besser machen, ja genau, upgraden. Ja, sehr gut, ein Upgrade. Upgrade.
Okay. Ja, genau, das wollten wir machen. Als wir angefangen haben, waren unsere Farbpalette sehr klein, das weißt du auch.
Ja, ja.
Und wir versuchen, dass die Farbpalette schöner werden und größer. Und ja, bei Gashimir, das gehört zu unseren Bestseller seit Jahren. Aber bei Gashimir Lace und Gashimir Worsted gab es zu wenige Farben. Und die Stärke von Gashimir Worsted ist eine super schöne Stärke, auch für die Anfänger, die auch ein bisschen Luxus auf der Hände haben wollen. Mhm. Da haben auch Farben gefällt. Und das mussten wir auf jeden Fall tun. Und wir haben gesagt, okay, wir investieren erstmal unsere Zeit und auch Geld in diese große Palette mit 25 Farben. Das war so unsere größte Neuigkeit für die H&H und dass das auch ab Juli dann bio-zertifiziert ist. Mhm. Und das andere wäre es gewesen mit dem Balayage, mit den Handfärbungen. Mhm. Dass Suave ab sofort bio ist. Mhm. Das heißt, früher, eine kurze Sache wegen Suave. Früher war Suave besteht aus einem Netz.
Ja.
Und in diesem Netz sind lose Baumwollfaser. Auch der Netz ist aus Baumwolle.
Ja.
Man sieht das gar nicht, weil es extrem
fein ist. Den sieht man nicht, weil es so flauschig ist, ne? Ja.
Ja. Mhm. Und zwar dieses Netz war schon immer aus Biobaumwolle.
Ja.
Aber diese feine Faser, die da drin waren, das sind extrem fein. Das sind so um die 11 Mikron. Das ist so fein wie Vicuña, circa. Mhm. Mhm. Das gab es bio nicht. Man konnte nirgendwo zertifiziert finden. Und jetzt haben wir gefunden und jetzt läuft und deswegen. Und Suave hat auch neue Farben seit Januar. Ja, das hat auch ganz gut gepasst.
Wie, wie legt ihr eigentlich so eine Farbpalette fest? Also wie setzt ihr euch hin und also wie entscheidet ihr die Farbpalette? Also weil ihr habt ja nicht über alle Garne im Grunde die gleichen Farbpaletten, sondern das unterscheidet sich ja von Garn zu Garn.
Ja, woran liegt so. Das? Erstmal, gut, als ich angefangen habe, habe ich die Farbpalette erstmal mit meiner Frau gemacht, zusammen. Und da muss man auch sagen, dass wir konnten auch nicht so viel Geld investieren. Das war, da konnte man auch jetzt nicht eine Farbpalette mit 30 Farben haben. Man muss in eine Färberei, man muss in der Regel so ab 30 Kilo, 50 Kilo färben pro Farbe. Und wenn man 20 Farben haben möchte, das ist einfach zu viel, da könnten wir uns nicht leisten. Also die Farbpalette waren sehr klein, mit nur 8 Farben. So hat es angefangen. Und dann haben wir ab und zu neue Farbe hinzugefügt.
Ja. Aber eher so ein bisschen random, also so nach dem Motto, Blau fehlt, nehmen wir noch ein Blau, oder?
So ungefähr. So, ja. Es war am Ende nicht sehr stimmig, weil es ist sehr schwierig, Farben in eine Palette zu ergänzen. Es ist viel schwieriger, eine ganz neue Farbpalette zu machen.
Ja. Ja.
Als Designer kennst du das bestimmt
logisch,
auch.
Ja. Ja.
Und, das ist, und dann habe ich so meine ersten Mitarbeiter und hier, da waren so Architekten, Modedesigner, Grafiker, die haben Kunst studiert, also alles sehr künstlerisch begabt und die haben alles mit anderen Augen gesehen als ich auch. Und das hast du auch selber mir auch damals gesagt, Paul, du musst die Farbpalette ein bisschen ändern, ne? Weiß ich noch. Ne?
Ja, ich weiß. Aber es sind ja viele tolle Farben dazugekommen. Also ich meine, mein absoluter Favorit an Garn ist ja Alpaca Fino. neben dem Kaschmir 26, was eh toll ist. Und da muss ich sagen, das ist eine super Farbpalette. Kann man immer weiter erweitern, aber...
Ja, na klar. Nein, aber das ist, und als die, und mir eine Mitarbeiterin hat gesagt, Paul, da musst du ändern. Das, so geht's nicht. Weil wir auch angefangen haben, hier selber Design zu machen. Du weißt jetzt, seit Januar haben wir unser erstes Heft rausgebracht.
Ja, wollte ich auch gleich noch drüber sprechen.
Okay. Und das war auch ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen. Also wir machen die eigene Design seit 2 Jahren so, Anleitungen für unsere Kunden.
Ja.
Und das war auch schwierig. Und ja, wir haben angefangen, die ganze Farbpalette zu ändern. Und die Ergebnisse sind super. Wir sitzen alle zusammen hier, überlegen erstmal, in welche Richtung gehen sollen. Dann gehe ich weg, weil da kann ich auch nicht mehr darüber sagen. Dann sind auch die Mädels, die da ja, ein paar Tage brauchen, zu überlegen, was genau, welche Farbe kommen sollte, welche nicht. Wir nehmen auch Muster von unseren Lieferanten aus anderen Garne oder alte Garne, die wir hatten. Wir versuchen, das irgendwie zusammenzubasteln. Dann schicken wir alles in der Färberei. Die machen die Probe. Manchmal stellt man sich etwas vor und da kommt was ganz anderes raus. Manchmal besser, manchmal schlechter. Und ja, kriegen wir die Muster. Wir machen immer fast doppelt so viele Farben als Muster. Wenn wir 20 Farben wollen, dann machen wir eher so 30, 40 Farben, weil viele nicht gut aussehen werden. Weil wenn man auch Merino färbt, ist ganz anders als Alpaka oder wenn Seide drin hat, sieht ganz anders, als man möchte. Und ja, wir haben super schöne Ergebnisse bekommen. Eine meiner Lieblingsfarbpalette ist gerade die Solle.
Oh ja, das ist ja jetzt. Ja,
ja die Solle und verkauft sich auch 3-4-fach mehr als vorher.
Farben
macht einen großen Unterschied.
Farbe ist, ist eigentlich eins der wichtigsten.
Ja, und Kaschmir, die neue Farbpalette von Kaschmir ist auch super. Ich kann dir ganz kurz zeigen.
Ja.
Ja,
warte mal. Mach mal, ja.
Ja. So. Ich kann dir zeigen. Siehst du wieder die Farbpalette schon mal?
Oh ja.
Ja, das ist super. Das ist sind ganz anders als vorher. Ne?
Ja, total. Welches ist das Kaschmir 628?
Ja, das ist ja 20, aber die Farben sind für alle gleich. Für Lace, für Worsted sind die gleichen Farben. Ja.
Es gab kein Rosa dabei.
Es gab keine oder gibt jetzt keine?
Ich sehe keins.
Doch, einer, ganz klar. Ist auf der Kamera.
Also das sieht hier weiß. Ja, okay, sehe.
Ja, das ist ein zartes Rosa.
Ja, ja.
Die alte Rosa, die wir hatten, da war so ein Babyrosa und das ist so ein zartes.
Ja.
Recht.
Stimmt. Ich habe ein Tuch gestrickt aus dem alten Rosa und da fällt mir auch auf, das ist ein bisschen leicht Babyrosa. Muss vielleicht noch eins stricken in dem neuen Rosa.
Wenn du das vielleicht heute oder morgen oder Montag bekommst, dann kannst du das noch mal genauer anschauen. Das ist tatsächlich sehr gut gelungen und das ist unser Ziel auch, dass alle Farbpalette so werden. Also wir wollen, dass die Farbpalette entweder 16 oder 25 Farben haben. Ja. Schon bei 16 ist schwierig, weil das ist manchmal schwer zu kombinieren. Aber bei 25 Farben, dann haben wir fast alle Farbrichtungen drin.
Ja.
Ja. Und das ist ein großes Ziel. Wie bei Suave, die neue Farbe, die dazugekommen sind, sind auch ganz schön. Die passen sehr gut miteinander. Und
Und das heißt dann auch für das nächste Jahr, so als Ausblick, legt ihr dann den Fokus eher auf die Erweiterung der Farbpaletten oder kommt da noch irgendwas Neues auf uns zu? Also was Neues im Sinne von einer neuen Faser oder so?
Es ist noch sehr früh, ja. Ich bin gerade dabei, so bei Muster, andere Tierfaser, die wir noch nicht haben.
Okay.
Ja, im Sortiment. Aber auch in den Luxusbereich. Zwar nicht so luxuriös wie Moschusochsen und Vicuña, aber in der Richtung. Da bin ich gerade im Gespräch mit Kanada. Die Tiere leben da. Mehr sage ich nicht, aber viele können sich vielleicht vorstellen, was da lebt. Es ist auch kein Bär.
Okay.
Ja. Aber es ist noch zu früh. Das ist erstmal, muss jetzt.
Muss man wahrscheinlich jetzt auch mal ein bisschen gucken, was jetzt Corona so macht, ne?
Ja, gerade ist auch eine harte Zeit für alle.
Ja.
Ja. Das ist auch für uns. Ich meine, wir haben viele, viele Händler mittlerweile. Und ja, die haben auch ein bisschen Angst zu bestellen. Viele, die Online-Shop haben, die haben mehr Erfolg, als die keiner haben. Und aber wir müssen weitermachen. Das heißt, ich werde weiter Ideen haben und die werde ich versuchen, das durchzuführen. Und ob ich jetzt mehr weniger produziere, weil es weniger läuft, ist eine Sache, aber was Neues will ich auf jeden Fall machen.
Aber trotzdem erweitern, ja, Sortiment.
Ja, das ist meine Leidenschaft. Ja. Und ihr kann super stricken. Ich kann sehr gut Faserzusammenfischen.
Stricken kannst du nicht, oder?
Ein bisschen schon. Ich habe jetzt, ich hatte schon mal rechte, linke Masche, konnte ich mal. Habe ich klar vergessen. Und jetzt ein Oktoberfest.
Hör mal, es ist doch wie Fahrradfahren.
Nee,
das trotzdem, verlernt man nicht.
Aber ich versuchte, dann ging gar nicht. Und jetzt im Oktoberfest, hier, wir machen jetzt ja ein kleines Oktoberfest bei uns in der Firma. Und dann hat Bettina Wienecke, so eine Freundin von uns und auch Kundin, hat mir ein bisschen beigebracht, wie das funktioniert. Und dann habe ich angefangen, jetzt einen Schal aus Los Andes zu stricken für meinen Sohn. Mhm. Ich hoffe, bin ich schnell fertig, sodass noch der dieses Jahr tragen kann. Aber
ja, das solltest du schaffen. Das ist ja, was ist das für eine Nadelstärke?
6 mm.
Das sollte klappen.
Ja,
aber
ja,
jetzt wird es ja wärmer. Da musst du dich doch ranhalten. Ja,
ja, meine ich. Entweder ganz schnell oder sonst für nächstes Herbst. Ja,
ja, genau. So mache ich das auch immer. Ich fange an zu Weihnachten und dann wird es doch nächster Herbst. Eins wollte ich noch sprechen, das ist zwar das Magazin, weil das doch einige noch nicht kennen. Und da habt ihr euch ja was wirklich Tolles ausgedacht, fand ich, was es so auch einfach noch nicht gibt. Und zwar meine ich diese Schnittstelle zu Ravelry. Kannst du da nochmal erzählen, also wie das überhaupt zu dem Magazin kam, wie ihr da die Modelle, wer hat die Modelle entworfen und was ist das Besondere daran?
Also die Idee, eine eigene Kollektion zu haben, war auch immer da. Aber uns hat auch immer die Ressourcen gefehlt. Wir sind, wie gesagt, nur 5 Personen hier in der Firma. Wir haben unglaublich viel zu tun. Und das war auch immer schwierig. Wir haben so zwar Anleitungen rausgebracht, aber nicht als Kollektion, sondern ganz so einfach lose Anleitungen. Und das war auch für uns erstmal schwierig, eine professionelle Fotoshooting zu machen, zum Beispiel. Ja, weil da kann man nicht jede Woche eine Fotograf bestellen, die ein Tuch jetzt fotografiert. So. Ja. Und dann hatte ich damals mit meiner Mitarbeiterin gesprochen und sagte, ja, wie machen wir das denn? Sollen wir jetzt einfach diese einzelnen Anleitungen erstmal schreiben, fertig lassen und dann nur ein Fotoshooting zusammen machen im Jahr? Und dann da sagte ich, warum machen wir nicht unser eigenes Heft? Und da sagte ich, okay, Heft ist aber eigentlich ein bisschen altmodisch, Heft, weil ich habe so an normale Strickhefte gedacht, ja, wo wir auch oft unsere Modelle auch präsentieren. Ich dachte, wir wollen immer was anders machen. Wenn, dann muss was anders sein, als was auch die anderen gemacht haben. Und damals weiß ich auch, dass ich letztes Jahr, als ich bei dir war, Marisa, hast du mir auch gesagt, wie wichtig auch so eine Kollektion ist. Ne? Hast du auch erzählt, dass es... Und die Fotos, ne? Das hast du auch selber gesagt, dass oft sind unsere Modelle schön, aber das kommt nicht durch die Foto auch drüber. Ja? Mhm. Und dann war die Idee, so, dann lass uns mal eine Kollektion machen, ohne Naht, weil es einfach gerade sehr aktuell ist. Mhm. Dann machen wir einfach eine komplette Kollektion ohne Naht, fragen wir im Frühjahr an. Ja, das ist für uns eventuell etwas einfacher, dachten wir mindestens. Und es war tatsächlich sehr viel Arbeit, es war 10 Monate Arbeit, das Ganze.
Ja, ja.
Und dachte ich, gut, wenn wir jetzt aber so eine Anleitung schreiben, die richtig ausführlich ist, die auch auf 2 Sprachen ist, Englisch und Deutsch, da brauchen wir pro Anleitung 20 Seiten.
Ja. Ja, weil das ist ja häufig das Problem, auch so in so Strickzeitschriften, dass die Anleitungen dann so runtergekürzt sind, dass man sie einfach noch schwer nachstricken kann. Ne?
Das heißt, das wollten wir nicht. Ich dachte mir, wenn wir so viel Arbeit jetzt machen, wir können nicht so viel Arbeit machen, wo nachher die Kunden sagen, ich verstehe die Anleitung nicht, ja, obwohl die Fotos schön sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wie wäre es, wenn tatsächlich das mit Ravelry verknüpfen, dass wir so eine Art Magazin-Lookbook machen, wo die Modelle sehr schön fotografiert sind, von einer kleinen Beschreibung da ist, was genau wie gestrickt wurde und direkt auf zwei Sprachen. Und ja, dann habe ich dann mal gesagt, ja, dann lass uns mal das zu einem, genau, hast du schon auf der Hand.
Das gerade hier, genau.
Ja, ja, dann habe ich gesagt, ja, lass uns mal einfach eine ganz normale Lookbook machen mit ein bisschen mehr Erklärung. Und jedes Buch sollte einen Code haben zum Rubel. Mhm. Und man gibt diesen Code ein auf Ravelry und man bekommt alle Strickanleitungen heruntergeladen. Und wenn man, wer auf Ravelry ist, weiß, wie das funktioniert, da, man kann die ganzen Anleitungen runterladen und bleibt in der Bibliothek schön gespeichert. Da kann man viel besser verwalten. Wer nicht auf Ravelry ist, sollte auch drin sein irgendwann.
Genau, sollte sich anmelden und wenn nicht, kriegt man sie einfach als PDF runtergeladen. Ne?
Ja, genau. Kann man auch jetzt auf unserer Website auch herunterladen, aber trotzdem ist es sinnvoller, wenn man das durch Ravelry macht, weil sollte ein Fehler in einer Anleitung sein, obwohl wir das testgestrickt. Wir haben mit professionellen Lektorinnen haben das auch nochmal kontrolliert und nochmal geschrieben und so weiter und so fort. Trotzdem können immer Fehler gehen. Und klar, wenn ein Fehler da ist, dann kriegen alle Kunden eine Update.
Stimmt, wie einfach, ja.
Ja, und, ja. Und dann sparen wir eine Menge Papier. Ja, in Kosten und auch für die Natur ist auch sinnvoller. Und ich glaube, es ist zwar, viele wollen immer noch die Anleitung auf Papier haben, weil sich jetzt nicht trauen, komplett digital zu verwalten. Aber es ist viel bequemer, wenn man jetzt in der Bahn fährt, einfach mit dem Handy die Anleitung aufzumachen. Da kann man sofort Notizen machen auf dem PDF.
Das mache ich tatsächlich auch, genau. Und da kannst du, egal wo du bist, ob am Laptop oder am Handy oder am iPad, hast du überall die Notizen da drin, weißt genau, wo du stehen geblieben bist und so. Ja, ja. Finde ich auch.
Und das ist, die Resonanz war bis jetzt sehr gut. Und ja.
Ich sag dir meine zwei Favoriten. Das ist einmal Nima, dieser Cardigan aus Nepal. Mhm. Den finde ich super.
Ja.
Auch jetzt für den Frühling.
Ja, schön.
Und dann könnte ich mir echt auch gut vorstellen, dass jetzt im Sommer super läuft die Reneta, dieses Top aus Cumbria.
Ah, die.
Das sieht auch super aus.
Klasse. Ja.
Total schlicht, aber super schön hinten mit dieser Fake-Naht sozusagen am Rücken. Sieht echt schön aus.
Ja, ja, meine Favoriten sind die Herrenmodelle. Genau. Die zwei Herrenmodelle, ja.
Ja, musst du jetzt noch ein bisschen stricken üben, dann kannst du dann.
Ja, ich kann aber immer noch stricken lassen. Das geht auch.
Ja, ja, das stimmt. Naja, aber man muss ja selber, um sich zu entspannen abends ab und
ja.
an. Naja.
Ja, jetzt hat man auch die Zeit. Ah gut, aber das Heft kann man auch bei dir bestellen, ne?
In deinem Online-Shop. Genau, das kann man bei mir auch bestellen. Genau, die Strickkits haben wir drin. Also die meisten schon und füllen das nach und nach auf, ja.
Ja, jetzt sind wir dabei bei der Kinderkollektion.
Ah,
ja.
Super.
Es wird
Im Winter
gerade
dann?
Ganz Jahr. Das ist für Baby.
Nee, ich meine, wann kommt es raus?
Das wird bestimmt so im Juli kommen. Ja, wir haben also gesagt, jetzt machen wir erstmal keinen großen Druck. Wir wollen eine sehr schöne Kollektion machen für Kinder. Und weil das für das ganze Jahr geeignet ist, dann ist egal, ob es im Juli oder August rauskommt. Da sind mehrere, um die 20 Teile, weil es gibt Decken, es gibt Waschlappen, es gibt Oberteile. Und das sind für Babys und für kleine Kinder bis 3 Jahre alt. Mhm. Und gleichzeitig unsere Designerin, ja, das ist Katrin, Katrin Düppertal. Sie macht für uns jetzt die ganze Kollektion. Sie hat sie ist auch Modedesignerin, hat auch studiert. Und sie hat jetzt mal bei uns angefangen als Kundenbetreuer. Aber gut, dann habe ich gesehen, wo ihre Talente auch richtig stehen. Und dann hat sie das jetzt übernommen. Und sie macht von zu Hause aus, weil wir ja jetzt. Alle meine Mitarbeiter machen gerade Homeoffice und sie macht jetzt die Herbstkollektion. Das macht sie auch und die Herbstkollektion soll im September kommen.
Rauskommen. Auch als Magazin dann, da machen genau, wir jetzt Vollgas.
Ja, genau jetzt wie Pasquali Kollektion Book 1,
super. Mhm.
Da wird dann die Book 3 sein und da sind viele Modelle auf jeden Fall aus die neue Kaschemir. Wir machen aber auch mehrere Accessoires. Auch dabei für die ganz exklusive Wolle, so wie Moschusochsen, da wird auch dabei sein. So dass man auch mit Einstrahlung Pulswärmer oder Mütze stricken können, aber auch mehrere Oberteile. Wir haben auch schon mit einigen Designern gesprochen. Wir machen einen großen Teil, machen wir. So, Katrin macht das. Und wir suchen jetzt mal zwei oder drei Designer, die drei Modelle insgesamt entwerfen für uns. Und da werden wir auch veröffentlichen. Bei der ersten Kollektion, dann hat Maria Victoria Strickdesign aus Graz, Österreich. Sie hat dort ein Wollgeschäft und ist Kundin von uns seit Jahren. Und sie macht auch Design, ein sehr schönes Design. Und sie hat für uns
hat
zwei Modelle. Die Munia. Die Munia ist dieses Shirt aus Solle.
Ah, das ist auch schön. Munia ist auch schön.
Und ja. Liliana ist eine kurze, so elegante Jacke aus Alpaca Lace.
Ja.
Das sind sehr schöne, die beiden gefällt mir sehr. Das sind sehr schöne Modelle auch. Und danke nochmal an Maria Victoria Strickdesign. Sie haben das toll gemacht. Ja, und wir sind jetzt für die nächste Kollektion in Gesprächen mit anderen zwei Designerinnen, die auch für uns was machen werden. Eine wird ein paar Accessoires machen und noch andere ein Oberteil. Ja, das ist so geweiht. Und das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Es ist extrem viel Arbeit, Design zu machen. Ich meine, ich mache ja selber die Design nicht. Ich muss aber viel koordinieren. Und es ist.
Ja, und es dauert wirklich lang, ne? Ja, das ist, man unterschätzt es so, man denkt irgendwie. Ja,
das ist mir aber auch nicht bewusst. Früher haben wir Anleitungen geschenkt. Ja, wir verschenkt. Wir haben Anleitungen verschenkt an unsere Händlerkunden, weil die Anleitungen auch sehr einfach gemacht waren und so. Ne? Und wir haben gesagt, das können wir nicht weitermachen. Das ist, da muss man das wertschätzen. Das ist tatsächlich extrem viel Arbeit. Da sind Dutzende von Stunden nur von den Stricker, dann noch kommt von Designer, noch von Fotograf, von Grafikdesigner. Das ist unglaublich, das geht nicht.
Du, wir müssen langsam zum Ende kommen. Und eine letzte Frage von den Followern habe ich noch, passt, glaube ich, ganz gut so zum Ende. Und zwar kann man die Wolle und eure Garne alle natürlich ja bei uns bei Maschenfein kaufen. Aber habt ihr denn auch einen Laden, wo man hinkommen kann und sich das alles anschauen kann?
Wir haben keinen Laden. Wir sind in Frechen. Wir haben dort einen Showroom. Ja? Und kann jeder gerne vorbeikommen, gerade nicht während der Corona-Krise. Da darf auch keiner jetzt kommen. Aber immer gerne kurz vorher anrufen. Wir sind von 9 Uhr bis 17 Uhr sind wir da. Trotzdem mal kurz vorbei, weil wir im Meeting sind, einmal kurz anrufen, vorbeikommen, da könnt ihr die Sachen hier anschauen und wenn ihr was mitnehmen möchtet, dann geht's auch. Aber sonst, es gibt mittlerweile Musterkarten, die wir und du auch anbietest, die Colorbooks.
Die sind also echt schön. Die Karten, die kann man sich auch einfach so kaufen, um sie auf den Tisch zu legen.
Die Kunden können sich auch sowas bestellen, wenn die zu weit weg wohnen von Frechen. Und es gibt auch viele andere Wollläden, die auch unsere Garne haben. Da muss man auf unsere Webseite schauen unter Händlersuche. Und da findet ihr auch, welche Händler eventuell in der Nähe ist. Vielleicht kurz vorher anrufen. Ja, wenn ihr was Bestimmtes sucht, nicht jeder Händler hat alles. Also wenn man Balayage sucht zum Beispiel, dann soll man immer fragen, ob die Balayage haben. Ja. Und sonst, wie gesagt, bei dir, bei mir einfach Colorbooks bestellen und da kann man online auch bequem alles nochmal ordern.
Prima. Super, vielen Dank, Paul, für deine Zeit.
Es war danke spannend. Dir.
Mich sehr gefreut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönes Wochenende.
Ja, euch auch. Ja, bleib gesund und
ja, ihr auch.
Dann bis bald.
Happy Homeschooling.
Bis bald. Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Ja, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich während des Gesprächs und seid ein bisschen vorangekommen mit dem Projekt, an dem ihr vielleicht gerade strickt. Und wenn ihr Lust habt, dann zeigt uns doch in euren Stories, was ihr gerade während des Zuhörens so auf den Nadeln habt. Ihr findet uns bei Instagram als Maschenfein und natürlich im Netz unter www.maschenfein.de.